Eine kurze Werbeeinschaltung in eigener Sache. Es ist mir wichtig, dich auf eine sehr besondere Gelegenheit hinzuweisen, denn wenn du dein Publikum nicht nur erreichen willst, sondern begeistern, fesseln und überzeugen willst, dann ist der Kompaktlehrgang Rhetorik Praxis stimmstark, begeisternd reden und präsentieren in meinem Seminarraum in Salzburg. 2x2 Tage Mitte und Ende Mai. Genau das Richtige für dich. Stell dir vor, du stehst vor deinem Publikum völlig selbstsicher, deine Stimme klar und kraftvoll, deine Botschaft fesselnd. Infos auf arno-fischbacher.com/Termine. Und nun viel Vergnügen mit der aktuellen Episode. An der Stimme und an der Körpersprache merken wir wahrscheinlich alle relativ schnell, wenn sich ein Konflikt anbahnt. Einer, der zu Beginn seiner Arbeit sehr oft sieht, dass alle Zeichen auf Sturm stehen, ist heute mein Gast im Stimme wirkt Podcast. Ulrich Wanderer ist Mediator. Und ich frage ihn heute, was aus seiner Sicht die wichtigsten Zutaten, die wichtigsten Ingredienzien in der Kommunikation sind, um Konflikte zu lösen und um zu für beide Seiten akzeptablen Lösungen zu gelangen. Bleibt dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Vielleicht kennst du das, wenn du heute zuhörst, auch aus deinem Umfeld oder vielleicht ist es dir persönlich auch schon einmal so gegangen. Irgendwo entsteht ein Konflikt, du hast irgendein Problem mit einem, wer immer es ist, mit einem Lieferanten oder mit einem Kunden oder vielleicht auch im privaten Bereich mit einem Nachbarn und die Sache eskaliert. Und ihr diskutiert und es verhärtet sich, dann spricht man nimmer miteinander. Und schlussendlich stehen dann zwei Anwälte kostenpflichtig einander gegenüber und streiten sozusagen stellvertretend. Mein Gast heute im Stimme wirkt Podcast, lieber Ulrich Wanderer, ich sag ganz herzlich willkommen, grüß dich. Du bist Mediator.
Arno, ich danke dir vielmals für die Einladung und vor allem auch jetzt für die Einleitung, weil eine schönere Einleitung zum Thema Mediation hat man eh selten gehört.
Mediation, das ist so lustig, ich habe heute ein bisschen so sinniert und ich bin draufgekommen, dass ich vor vielen Jahren das Wort Mediation sehr oft falsch gelesen habe und immer Meditation gelesen habe und dann den Kontext nicht verstanden habe, weil ich vor vielen, vielen Jahren einfach noch nicht wusste, was das ist. Wie würdest du denn, lieber Ulrich, wie würdest du denn diesen Begriff Mediation jemandem beschreiben? Was tut ein Mediator? Was tut der eigentlich?
Also grundsätzlich schadet es nicht, wenn der Mediator vor der Mediation noch meditiert. Das ist durchaus. Und nachher schadet es auch nicht. Du bist jetzt nicht der Allererste, der diesem Irrtum da irgendwie unterliegt. Aber was tut der Mediator? Ich würde sagen, der Mediator fragt so lange, bis er draufkommt und vor allem bis die Medianten draufkommen, worum es denn eigentlich geht. Und in dem Augenblick, wo man auf den Kern der Sache gekommen ist, auf den berühmten Pudelskern, lösen sich relativ viele Konflikte in Wohlgefallen auf, weil die wenigsten Streitigkeiten, die wenigsten Konflikte sind auf den dritten Blick immer noch so wie auf den ersten. Mhm.
So dass du als Mediator im Grunde deine Kunden oder Klienten, also die Beteiligten in diesem Prozess, selbst dazu bringst, auf Dinge draufzukommen und wodurch sich am Ende ein Weg ergibt, wenn ich das richtig verstehe, der für beide machbar ist und somit eine Lösung entsteht, die irgendwie verträglich ist, ohne dann noch zum Kadi zu gehen.
Genau. Die Grundannahme, die damals wir gelernt haben, auch wenn das jetzt schon über 20 Jahre her ist, wie ich die Ausbildung gemacht habe, war, es ist der Konflikt der Medianten, also der Parteien, darum ist es auch ihre Lösung. Es ist nicht mein Konflikt, darum ist es nicht meine Lösung, sondern es ist deren Konflikt und deren Lösung. Und unsere Aufgabe als Mediatoren und Mediatorinnen ist es halt, die Leute zu begleiten und so oft nachzufragen, bis beide einander gut verstanden haben, dass beide eine neue Lösung plötzlich schaffen können.
Also im Grunde geht es um das Ermöglichen von Kommunikation. Um das Wiederermöglichen von Kommunikation.
Mit sämtlichen Möglichkeiten, die einem in der Kommunikation gegeben sind, was uns ja ganz genau auch zu einem ganz, ganz spannenden Buchbeitrag führt.
Ja, genau. Das haben wir ja noch nicht verraten. Es gibt auch einen aktuellen Anlass, weshalb wir heute miteinander sprechen. Über diesen aktuellen Anlass möchte ich ein bisschen später mit dir reden, weil lass es uns ein bisschen spannend machen, die ganze Sache. Du bist heute als Mediator, nicht nur als Mediator bekannt. Ich schätze, und ich glaube, das tun viele andere auch, deine wunderbaren Beiträge zu diesem Thema im Standard, in der Wiener Tageszeitung, die du verfasst. Wie kommt es eigentlich, dass du heute Mediator bist? Ulrich, magst du uns ein bisschen sagen, wie ist so dein Lebensweg, der am Schluss zu so einem Beruf führt?
Sehr, sehr gerne. Das Ganze hat natürlich schon vor ganz, ganz langer Zeit begonnen, wie ich damals am Juridikum in Wien Jus studiert habe und mir immer gedacht habe, wozu mache ich das Ganze überhaupt? Also ich war jetzt sicher kein Jurist mit Leib und Seele, sondern eher umgekehrt. Ich habe vielleicht immer noch eine gewisse subversive Ader und habe mir gedacht, lerne deinen Feind kennen. Und die Mediation hat sich dann für mich so ausgestellt, als Möglichkeit im Rahmen der Privatautonomie, im Rahmen der Freiheit, die jeder Mensch im Rechtssystem hat, seine eigenen Regeln zu schaffen. Also wenn ich Konflikte habe, kann ich entweder das Ganze an die Obrigkeit auslagern, an die Polizei, ans Gericht, oder ich kann selber eine eigene Lösung schaffen. Und der Gedanke hat mir mal grundsätzlich sehr gut gefallen und war eigentlich dann auch die einzig schlüssige Variante, die ich mit meinem Jurastudium anfangen konnte.
Also dass die Lösung eines Konflikts sozusagen nicht an die übergeordneten Instanzen zu delegieren, sondern im Grunde ein eigenes Rechtssystem schaffen mit dem anderen oder mit der anderen, sodass Lösungen entstehen.
Das ist eine ganz, ganz tolle Beschreibung. Ein eigenes Rechtssystem schaffen. Und somit ist man nämlich nicht nur als Rechtsuntertan tätig, sondern auch als Rechtsschaffender. Und das ist in meinen Augen eine der größten Chancen, die man als Staatsbürger hat, dass man selber auch Recht schafft und nicht nur rechtsunterworfener ist.
Das ist wirklich, ich habe das nur mal kurz nachsickern lassen müssen. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr spannender Gedanke. Im Grunde Kommunikation ist das, was dich dann mit deinen Klienten oder wie nennst du sie, Kunden, mit den
Medianden
an den Tisch bringt und was euch dort, das ist das Handwerkszeug sozusagen. Worin sind für dich eigentlich in so einer Situation die größten Herausforderungen? Wenn jetzt Menschen schon mal bei dir sind, denke ich mir, ist ja vielleicht ein wesentlicher Schritt schon passiert. Nämlich, dass sie beim Mediator sind.
Da hast du natürlich vollkommen recht. Der wichtigste Schritt, die wichtigste Intervention setzt nicht ich oder setzt nicht meine Kolleginnen und Kollegen, sondern setzen unsere Medianten dadurch, dass sie überhaupt sich überlegen, sich an uns zu wenden. Weil ab dem Augenblick geben sie der Mediation eine Chance. Ab dem Augenblick geben sie dem Gespräch und der Kommunikation eine Chance. Trotzdem, weil du jetzt gefragt hast, was ist der wichtigste Schritt, den ich gehe, das ist eigentlich, du musst dir vorstellen, die Leute kommen, also ich kann mir vorstellen, dass du in deiner freundlichen Art Konflikte hast, aber vielleicht hattest du auch in deinem Leben einen, dann ist man überzeugt davon, dass man Recht hat. Und da hat man, weil kennt man seinen Standpunkt und der Standpunkt ist einfach so. Und man gräbt sich in den Standpunkt ein und will natürlich das Gegenüber, aber auch in meinem Fall den Mediator, davon überzeugen, dass es so ist. Was für eine Überraschung, der andere sieht das genauso. Der andere hat auch seinen Standpunkt. Und dann hat man mal so die ersten 10 Minuten, Viertelstunde, wo die Leute genau erklären ihren Standpunkt. Also aktuelle Geschichte jetzt, Mieterkonflikt, wo eine Dame im unteren Stock sich permanent gestört fühlt durch das Trampeln von oben und so weiter. Und die obere Partei sagt, naja, ich habe halt 2 Kinder, was soll ich machen? Ja. Und solange die Leute ihre Standpunkte kennen, ich spreche nur von mir jetzt, habe ich noch keine Chance. Wichtig ist, dass man diese starre Maske aufbrechen kann, dass man dieses starre Ich weiß, wie es ist, aufbrechen kann und plötzlich irgendeine, sei es durch eine paradoxe Intervention vielleicht, plötzlich die Leute aus ihrer Rolle bringt. Und da hilft natürlich jede Form der Intervention. Je subtiler sie ist, umso besser. Und deshalb finde ich unseren Kontakt so spannend, Arno, weil natürlich die körpersprachlichen Interventionen natürlich, ich weiß nicht, die subtilsten sind, die man machen kann.
Diese ersten 10 Minuten, von denen du jetzt gesprochen hast, ich stelle mir das jetzt gerade so vor, wie den Ulrich Wanderer, den Mediator, als die Klagemauer. Und vor dieser Klagemauer sind jetzt 2 Kontrahenten mit sehr unterschiedlichen, aber deutlichen Standpunkten und die sagen dir jetzt, warum es richtig ist, wie sie es sehen und denken. Sehe ich die Situation so, wie sich es dann in der Realität abspielt?
Das ist ein spannender Vergleich, weil ich habe es kürzlich mit einer ganz, ganz lieben Kollegin bezeichnet als Briefkastenfunktion. Und im Endeffekt hat die Klagemauer ja auch eine Briefkastenfunktion. Steckt noch Zettel rein.
Und man hat eine gewisse Anklage dem anderen, aber die sagt man jetzt nicht mehr dem anderen ins Gesicht. Das wäre ja wahrscheinlich der Anfang des Konflikts gewesen, sondern jetzt hat man einen Dritten und jeder versucht, den Dritten auf seine Seite zu kriegen wahrscheinlich.
Ganz genau so ist es.
Was tust du jetzt, damit du jetzt nicht trianguliert bist, also in Teil des Konfliktes wirst?
Naja, ich meine, ich bin ja allparteilich, also ich bin ja auf der Seite der Leute. Aber was die Leute nicht verstehen, ist, dass ich auf der Seite von beiden bin. Ja, genau. Also ich brauche mich jetzt nicht rausnehmen aus dem Ganzen. Ich brauche nicht aufpassen, dass mich keiner auf seine Seiten zieht. Ich muss nur Acht geben, dass mich beide auf ihre Seite ziehen.
Ah, ja.
Weil was ich nämlich so überraschend in der heutigen Zeit finde oder so fürchterlich in der heutigen Zeit, dass es schon ein besonderer Benefit ist, wenn man dem anderen seine Aufmerksamkeit schenkt. Dass es schon entkrampft die Leute, wenn man ihnen einmal zuhört. Und sie in ihrem Konflikt nicht als narrisch oder als verblödet darstellt, sondern sie ernst nimmt in ihrem persönlichen Konflikt. Das entkrampft schon so viel, dass sie manchmal allein schon deshalb besser aufeinander zugehen können.
So dass der gewissermaßen am Konflikt unbeteiligte Dritte über weite Strecken der Zuhörer ist, der beiden das Gefühl gibt, sie sind aufgehoben, sie sind ernst genommen. Und so im Sinne von, es wird sicher einen Grund haben, dass sie das so denken. Und die andere Seite, es wird auch einen guten Grund haben, dass sie das so denken.
Einer der wichtigsten Punkte ist in meinen Augen die Wertschätzung des persönlichen Leidensdrucks. Es gibt viele Fälle, da denkt man sich, Junge, bitte, ich verstehe es einfach nicht. Ich muss es aber auch nicht verstehen. Ich muss es nicht verstehen. Ich muss nur verstehen, dass diese Person, die vor mir sitzt, einen Leidensdruck hat und der Leidensdruck so stark ist, dass sie sich an einen Wildfremden wenden, um ihn einzubeziehen in die Lösung. Ob ich das nachvollziehen kann oder nicht, ist irrelevant. Aber wichtig ist, dass das Gegenüber andere nachvollziehen kann. Und wenn ich merke, okay, ich kapiere es nicht, ich bin zu blöd dazu, aber das ist ja völlig egal. Ich merke, der andere versteht, dann kann ich mich rausnehmen und kann die beiden tun lassen. Nur wenn ich blöd ist, was umgekehrt ist. Wenn ich das Problem verstehe und aber sehe, dass der andere nichts versteht, dann muss ich so viel nachfragen, stellvertretend für den anderen, dass der andere plötzlich kapiert, worum es geht. Und dass sein Verhalten vielleicht, das quasi in diesem Nachbarschaftskonflikt, so einen großen Leidensdruck auslöst.
Ja, ich mag auch gerne auflösen, was wir da anfangs angekündigt haben. Das, was mich auch an dem Thema so unglaublich interessiert hat, ist ja unsere Zusammenarbeit mit einem neuen Buch, das gerade vor kurzem erschienen ist im Linde Verlag. Und wie sollte das Buch anders heißen als Mediation, Konfliktlösung in Familien, bei Erbschaften, in Nachbarschaft und Schule, sowas, also ein Beispiel hast du ja gerade erwähnt, im Datenschutz, in der Wirtschaft, im öffentlichen Bereich sowie im Strafrecht, also wenn es um den Tatausgleich geht.
Es ist ein fürchterlich langer Titel da.
Naja, aber es sagt ja doch ganz umfassend, wie unterschiedlich die Anlässe sein können, in denen Mediatoren und auch du als Mediator gefragt bist. Da geht's gewissermaßen nicht nur um den bösen Nachbarn oder die böse Nachbarin oder die Kinder, die über die Stiege laufen mit Holzschuhen, sondern da geht's dann auch um ganz, ich sage jetzt mal Hand, also auch das ist handfest, aber sagen wir mal um handfeste Dinge im, auch im Hinblick auf das Strafrecht zum Beispiel oder auf durch auf größere wirtschaftliche Auseinandersetzungen.
Mhm. Natürlich, also es gibt mir alles von Scheidungsgeschichten, Unterhalt, Kontaktrecht, quasi unter Anführungszeichen die ganzen Kinderangelegenheiten, wie man vielleicht ein bisschen despektierlich sagen kann, dann Nachbarschaftsstreitigkeiten, Erbstreitigkeiten, natürlich, also da ist eins absolutes Steckenpferd mir die Begleitung der Testamentserstellung, dass es nämlich gar nicht zu Schwierigkeiten kommt, wenn man das Testament schon richtig gemacht hat. Das gefällt mir sehr gut, der Gedanke. Dann eben diese klassischen Nachbarschaftsstreitigkeiten. Mhm. Das ist extrem, extrem interessant. Dann Wirtschaftsmediation, allein wenn man denkt, was für absolute Unsummen draufgehen in den großen Betrieben, wenn Mobbing ein Thema ist oder innere Kündigung, wenn die Leute unzufrieden sind im Job, was man alles verhindern kann und wie man die Arbeit unterstützen kann. Mhm. Damit jetzt im öffentlichen Bereich bei den großen Bauvorhaben, also das ist ein ganz wichtiger und ganz ein fantastischer Beitrag von zwei Kollegen in dem Buch von Anton Hütter und von Sascha Fersch, die absoluten Kernbeitrag im ganzen Buch geleistet haben. Dann eben auch über den Tatausgleich, das hast du schon erwähnt. Da habe ich den Bernd Gläser gewinnen können, der einen ganz, ganz tollen Beitrag eben aus seiner Praxis beim Verein Neustart geschrieben hat. Mhm. Das war mir unglaublich wichtig, dass das Training ist. Mhm. Ich schaue gerade während wir reden das Buch wieder mal an. Der nächste Beitrag ist dann nämlich die Schulmediation. Mhm. Das war lustig. Das war in der ersten Auflage nicht dabei und mich hat dann ein Kollege darauf hingewiesen, wieso fällt das eigentlich? Das ist so wichtig. Und da habe ich dann mit der Christine Haberlehner, eine ganz, ganz profunde Kennerin dieser ganzen Materie gewonnen, die auch einen sehr guten Beitrag dem Buch beigesteuert hat. Und der nächste Beitrag ist dann schon auch noch deiner oder unserer. Ich meine, du hast den Postteil wieder beigetragen, ich bin dir unglaublich dankbar.
Aber du hast wunderbare Praxiselemente dort hineingetan. Und da will ich ein bisschen in die Tiefe fragen, auch für unsere Zuhörer heute, die sicher neugierig sind, was die Mediation denn jetzt mit Stimme, Körpersprache, also einfach mit diesen diffizilen Feinheiten der Kommunikation zu tun hat. Was würdest du denn sagen, ist so aus deiner Erfahrung, wenn es jetzt um die zwischenmenschliche Kommunikation geht in dieser Mediationssituation? Was ist denn da so ein Aspekt, der dir besonders auffällt, vielleicht an einem Praxisbeispiel? Ich kann mir vorstellen, dass da ja öfter mal ein bisschen grob zugeht oder durchaus auch mal emotional ist.
Ich würde es mir erstens so zusammenfassen, die Körpersprache lügt nicht. Mhm. Die Körpersprache ist der schnellste und unmittelbarste Weg zur persönlichen Wahrheit.
Schön gesagt.
Also in dem Augenblick zum Beispiel, wo jemand ganz, ganz stark an seinem Standpunkt festhält, weil ihm klar ist, das erwartet sein Anwalt, das erwartet vielleicht seine neue Freundin, das erwarten alle Saufkumpanen. Okay, ich bade jetzt in Stereotypen. Dann wird er andere Körpersprachen haben, als wenn er draufkommt, okay, mir ist wurscht, was die Leute von mir glauben. Ich will jetzt ein vernünftiges Ergebnis und ich gehe jetzt den Weg des Konsenses. Da hat er eine andere Körpersprache. Da hat er eine andere Atmung. Mhm. Da hat er eine andere Handhaltung vielleicht. Mhm. Und das eben, das zu erkennen, okay, das kann man lernen und das ist Instinkt oder wie auch immer. Aber das zu beschreiben, das war mir in dem Buch so wichtig.
Mhm. So dass auch in der Ausbildung zur Mediation zum Beispiel auf diese Dinge mehr geachtet wird. Das war in unseren Vorgesprächen so ein wichtiger Aspekt, einfach mal zu schauen, diesen Bereich aus einem professionellen Blickwinkel, könnte man sagen, zu beleuchten, sodass auch Kriterien definiert sind. Woran könnte ich sowas erkennen oder welche körpersprachlichen Interventionen, die dann ja auch stimmliche Auswirkungen haben etc., könnte ich da überhaupt setzen?
Ganz genau.
Vielleicht gibt es einfach noch so ein Erlebnis oder ein Beispiel aus der Praxis, wo du es ein bisschen illustrieren könntest für unsere Zuhörer im Podcast.
Sehr gerne. Also als absolutes Lieblingsbeispiel war eine Scheidung, die sich schon relativ lang hingezogen hat, wo eine zentrale Rolle eine sehr schöne Liegenschaft im Speckgürtel von Wien gespielt hat. Mhm. Und es war ganz, ganz klar, zumindest für eine Partei, das Haus muss der Familie erhalten bleiben. Das Haus muss den Kindern erhalten bleiben. Das Problem war nur, dass das gesamte Geld, und das war jetzt nicht unbeträchtlich, das gesamte Vermögen der Familie ist in diese Liegenschaft gesteckt. Mhm. Sie war schuldenfrei, aber es war halt sonst nichts mehr da. Mhm. Nur. Und jetzt hat natürlich die andere Partei den Anspruch gehabt auf einen gewissen Vermögensausgleich und auf eine Vermögensaufteilung, die allein durch den nachehelichen Unterhalt nicht gemacht werden konnte. Mhm. Und nachdem aber ganz klar war, das Haus muss erhalten bleiben, sind wir nicht weitergekommen. Mhm. Es war auch faszinierend, also auch wenn der Fall jetzt schon relativ lange her ist, das ist ungefähr 7-8 Jahre her, ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, wie eine Partei gesessen ist, im Sessel ganz tief versunken mit verschränkten Armen und es war ganz klar, nein, ich grab mich ein bisschen Schultern hochgezogen, war ganz klar, nein, also das ist einfach so. Und plötzlich bei irgendeinem Treffen dann war die Körperhaltung eine andere und die Partei hat ganz tief einmal durchgeatmet und hat sich locker hingesetzt. Also es war unmöglich zu sagen, dass jetzt was weitergeht, das hat man dann nicht gesehen. Mhm. Und was mir noch so wichtig ist, ist eben in dem Augenblick, wo dann die Körpersprache was anderes sagt als die verbale Sprache, glaube ich persönlich immer eher der Körpersprache und nicht dem, was ich höre, sondern dem, was ich sehe. Mhm. Aber natürlich in dem Augenblick, wo dann beides übereinstimmt, dann weiß man, juhu, jetzt war der Zug los.
Jetzt ist man wirklich auf dem Lösungsweg. Mhm. Ja, ich bin sehr neugierig auf die Reaktionen. In dem Beitrag, den wir da gemeinsam gestaltet haben, hast du eine ganze Reihe von so Praxisbeispielen eingefügt. Wir sprechen da durchaus auch über die Funktion des Zuhörens. Das ist das, was du heute als allererstes, als große Qualität im Grunde ins Feld geführt hast. Die Wertschätzung, die im Zuhören liegt und auch das Verständnis, dass Zuhören mit geschlossenem Mund und ohne Ton kein Zuhören ist, sondern dass das Zuhören, wenn es wirklich, wirklich von innen heraus geschieht, also wenn man vorurteilsfrei den anderen einfach zuhört, dass das Töne hat, die wert sind, gehört zu werden vom anderen, so diese kleinen subtilen Wirkungsmittel der paraverbalen Kommunikation, über solche Dinge sprechen wir da in dem Beitrag. Ich bin sehr neugierig auf die Rückmeldungen von Leserinnen und Lesern. Ja.
Darf ich denn noch etwas sagen zum Zuhören? Weil mir so kommt mich manchmal, dass das Zuhören so quasi als Mittel zum Zweck, um den Prozess weiterzubringen. Also natürlich ist es das. Natürlich ist es ein unverzichtbares Mittel. Aber vielleicht ist es so eine Einstellungssache. Also ich denke mir, ich will ja was lernen von meinem Gegenüber. Ich kann ja nur in die Welt meines Gegenübers eintauchen, wenn ich ihm rede oder sie reden lasse. Dem Augenblick, wo ich der Gescheite bin im Gespräch, lerne ich ja nichts. Ich muss der Blöde sein, der zuhört. Und nur dann habe ich die Chance, in eine neue Welt einzutauchen. Und sei es auch eine neue Konfliktwelt, und von der lerne ich ja auch was. Mhm. Also es ist jetzt nicht so primär, dass das wirklich ein Tool ist für die Arbeit, sondern eine Möglichkeit, mich als Mensch weiterzuentwickeln, indem ich mich interessiere für das Gegenüber. Mhm. Weil ich meine, das ist ein eigener Kosmos.
Ja, wir haben es im Buch ja auch durchaus benannt, diesen Einstellungsunterschied von ich will vorurteilsfrei einfach zuhören, ich will lernen, ich bin innerlich bereit, selbst den größten Blödsinn, mir einfach mal anzuhören, weil es wert ist, dem anderen die Redezeit zu schenken und sich zu äußern. Der Ton des Zuhörens, dieses Mhm, wird deutlich anders klingen, tiefer, voller klingen, als dieses Mhm, 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 also als dieses Proforma-Zuhören, wie man es gerne als Werkzeug einsetzt, um scheinbar dem anderen deutlich zu machen, man hört eh zu. Aber unterschwellig werden diese Signale halt so unglaublich stark wahrgenommen und beeinflussen das Geschehen weit deutlicher, als uns das im Alltag bewusst ist. Ja, Ulrich, wenn du jetzt Menschen, die vielleicht gerade irgendwo so einen Konflikt am Hals haben, eine gute Empfehlung geben würdest, so diese eine Empfehlung, was wäre denn das? Lass uns das noch hören.
Man kann sich überlegen, worum geht es mir denn eigentlich wirklich? Mhm. Also es gibt so diesen Ansatz von Marshall Rosenberg, die gewaltfreie Kommunikation, wobei ich immer mit dem Titel Problem habe, ich nenne es immer bedürfnisorientierte Kommunikation. Ja. Wo es immer darum geht, was ist denn eigentlich mein Bedürfnis, dass irgendwie gehört werden will. Mhm. Und gleichzeitig, was ist aber vielleicht das Bedürfnis meines Gegenübers, das adressiert werden will.
Oder was ist das Bedürfnis, das verletzt ist, das genau. nicht wahrgenommen genau. wurde, etc.
Mhm. Genau. Mhm. Und wenn ich eben auf der Ebene kommunizieren kann, dann hat man ganz andere Geschichten, als wenn ich nur auf der Konfrontationsebene den anderen niederreden.
Ja, das ist interessant. Also unser Gespräch heute hat mit Zuhören im Grunde begonnen und endet mit der wahrhaften Neugier an unseren Gesprächspartnern. Mediation heißt das neue Buch im Linde Verlag, wo es um Konfliktlösungen in sehr, sehr unterschiedlichen Settings geht. Ulrich Wanderer, du bist der Herausgeber dieses Buches. Wir werden es in den Shownotes natürlich gehörig verlinken. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute mein Gesprächspartner warst im Stimme wirkt Podcast. Viel Erfolg und sehr viel, ja, wie soll man sagen, neugieriges Lernen an deinen Kunden und Gesprächspartnern. Ja.
Ich bin unglaublich dankbar für das tolle Gespräch, weil das Interessante ist ja, mit dir braucht man die Gespräche auch überhaupt nicht vorbereiten. Da springt ein Gedanke zum nächsten und dann lernt man auch so viel. Arno, ich danke dir unglaublich.
Ja, danke für das schöne Kompliment. Euch da draußen, ja, ich wünsche euch, dass die Konflikte gar nicht so weit kommen, dass ihr einen Mediator oder eine Mediatorin benötigen wolltet. Aber beherzigt bitte den Satz von dir, Ulrich, den du heute erwähnt hast. Der wichtigste Schritt ist die innere Bereitschaft. Also eigentlich wäre es vernünftig, also nicht, wenn es schon mal soweit ist und man schon bei Gericht ist, im Nachhinein über die Mediation nachzudenken, sondern vorher. In diesem Sinne, möge die Kraft und die Macht des aufmerksamen Zuhörens und natürlich die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Fischbacher.